Auf Wiederhören. So, willkommen zurück beim dritten und letzten Teil unseres kulinarischen Podcasts mit Björn Swanson. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir machen auch nahtlos weiter da, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Wie stehst du denn zu dem Thema, und das kam jetzt in Corona ab und zu mal auf, Terminslots im Restaurant, also Zeitfenstern statt einer Reservierungszeit, also 19 Uhr, die üblichen Kanäle buchen und dann sitzen bleiben. Du bist jetzt ja auch begrenzt, was die Seatings angeht. Ist das ein Thema?
Ich habe am Anfang oder im Vorfeld zur Eröffnung sehr intensiv darüber nachgedacht, dass man zwei Slots macht. Ich finde es persönlich scheiße. Ich muss halt einfach sagen, ich mag es halt überhaupt nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich komme um 17:30 und habe vielleicht um 20 Uhr noch eine halbe Flasche für 100 Euro irgendwie offen auf dem Tisch und dann wird mir langsam verstehen zu gegeben. Genau. So. Nein, aber ich habe es auch schon erlebt. Dann sitzt du halt da, bist im Gespräch, hast das langsam getrunken und auf einmal heißt es, ja, deine Zeit ist um, du musst jetzt gehen. Und wie gesagt, das ist für mich kein gastorientiertes Konzept. Das ist ein wirtschaftliches Konzept, was ich auch teilweise dann in gewissen Läden nachvollziehen und verstehen kann. Aber es passt halt nicht zu mir. Und für mich ist es aber auch, ich muss auch sagen, das ist eine persönliche Sache, ich freue mich halt super, wenn der letzte Tisch sein Dessert auf dem Tisch hat und ich irgendwie einen Feierabend vor Augen habe und weiß irgendwie, es neigt sich dem Ende. Also als wenn ich wüsste, wir haben jetzt gerade Desserts geschickt, danach decken wir das ganze Restaurant neu ein und fangen nochmal von vorne an. Ja, das ist so wie täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen vom Konzept her näher. Nee, darauf habe ich keine Lust. Wir wissen, was wir machen müssen, was wir verdienen müssen pro Gast. Und wenn ich das mit dem Einseating hinbekomme, dann bin ich damit sehr happy. Und ich finde halt auch, dass man ab einem gewissen Punkt den Hals einfach auch nicht zu voll bekommen darf, sondern dass man auch wissen muss, wann es gut ist. Ja, ich weiß, was wir verdienen müssen, ich weiß, wo wir sind und dann bin ich happy und dann ist es gut. Und wenn wir es schaffen, weil ein Tisch schnell gegessen hat, um 22 Uhr nochmal einen Tisch zu vergeben oder um 21:30 Uhr, dann machen wir das, haben wir auch schon gemacht, aber ich würde das Konzept nicht auf zwei Seatings basierend aufbauen.
Ja, generell Fan der zweiten Weinflasche und der dritten von mir aus. Und das ist ja gerade das Gemütliche, was du gerade angesprochen hast, dass man dann sagen kann, okay, man bleibt noch sitzen. Und es ist ja auch vielleicht so eine mittelfristige Geschichte, das ist so aus meiner Marketingperspektive. Vielleicht ist dann, würdest du mit diesem Zweiertisch vielleicht mehr verdienen, wenn du ihn doppelt verdienst an diesem einen Abend. Aber ob derjenige dann wiederkommt und sich wohlgefühlt hat und wenn Thema du gerade Thema Nachhaltigkeit und wenn du halt auch sagst, ja, der soll ja natürlich nicht nur wiederkommen, sondern soll vielleicht auch bei TripAdvisor was Positives schreiben oder seine Freunde mitbringen und hatte einen geilen Abend und ist dann vielleicht bei der zweiten, dritten Flasche Wein versackt, dann hatte er den halt, dann mache ich vielleicht weniger Umdrehungen auf diesem Seating an diesem Abend, habe aber einen Stammgast gewonnen, der mir im Zweifel viel mehr bringt. Ich glaube, dann ist das ein ganz gutes, nachhaltiges Konzept.
Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Kochen in den USA. Du hast ja auch uns beschrieben, was für einen Unterschied es da zwischen der Hausmannskost gibt und dem, was man hierzulande unter amerikanischer Kost kennt, eben Fast Food, amerikanische Guilty Pleasures sozusagen. Für viele sind eben Burger, Pizza das, was einem in den Sinn kommt, wenn man von amerikanischem Essen spricht. Was gibt's aber nochmal abseits der Klischees, die wir noch nicht genannt haben? Warum liebst du auch Hot Dogs so sehr?
Ja, warum liebe ich Hotdogs? Ich weiß gar nicht, ob es so damals, also ich habe ja mal ein Hotdog-Konzept in Berlin etabliert, ich weiß gar nicht, ob es so sehr um das Thema Hotdog ging, als vielmehr darum, irgendwie so etwas, unprätentiöses, beziehungsweise so etwas in den Vordergrund zu heben, was vermeintlich eigentlich einfach ist und wo jeder Mensch eigentlich schon so ein vorgefertigtes Bild im Kopf hat. Ja? Und beim Hotdog war es einfach spannend zu sehen, dass für die meisten Berliner oder für die meisten Deutschen, die halt irgendwie an Hotdogs denken, irgendwie an dieses Ding bei Ikea hinter der Kasse denken für 1 Euro. Und ich fand es einfach mega spannend, aus etwas, wo es schon eine vorgefertigte Meinung zu gibt, etwas zu kreieren, was die Leute einfach komplett aus den Socken haut. Und so ist es eigentlich zum Thema Hotdog eigentlich erst gekommen. Ich hätte dasselbe genauso mit dem Döner machen können oder mit dem Shawarma oder wie gesagt Burger, hatte ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber das ist natürlich so auch so ein Trend, der die letzten Jahre schon ja sehr ausgelutscht worden ist. Es gibt irgendwie in jeder Stadt mittlerweile irgendwie super individuelle Burgerläden, die dann irgendwie cooles Craft-Bier verkaufen. Das heißt, der Schuh war einfach ausgetreten und an das Thema Hotdog hat sich noch keiner richtig rangetraut gehabt. Ich denke ja tatsächlich jetzt auch im Zuge der Unternehmenserweiterung drüber nach, auch wieder ein ähnliches Konzept zu bauen. Allerdings etwas, das sich nicht um den Hotdog dreht, sondern eher um das Thema Barbecue. Aber Barbecue, so wie ich es halt aus Kentucky von meiner Familie kenne, das heißt wirklich so Southern-Style-Barbecue, nicht dieses nur Thema Pulled Pork, was man irgendwie mittlerweile auch überall nachgeworfen bekommt, sondern ja, große Stücke Fleisch, ob es jetzt Short Rib sind oder ob es das Brisket ist, dass man damit wieder etwas macht und den Leuten zeigt, dass es rund um dieses Thema Barbecue viel mehr Möglichkeiten gibt, als das, was man eigentlich kennt. Es ist halt super spannend, gerade in Deutschland. Wir sind ja die Grillnation Nummer 1 und trotzdem kennt keiner so den richtigen Unterschied zwischen dem Holzkohlegrill und irgendwie dem Smoker und weiß, wie das funktioniert. Da bin ich momentan wirklich am Ausarbeiten eines Konzeptes, wie das aussehen könnte, auch in Kombination mit einer sehr spannenden Weinkarte, die sich dann auch wieder an der Weinkarte im Feld orientiert, wo ja zum Beispiel alle 60 Positionen auch offen zu genießen sind. Und dann wirklich die Kombination mit gutem Wein und gutem Barbecue, aber halt auch ein vegetarisches Barbecue, was auch mit dazu gehört, dann halt auch einfach, indem man nicht nur irgendwie komisches Grillgemüse anbietet, sondern auch das Thema einfach noch mehr mit aufnimmt. Ja, ob es dann halt irgendwie ein gesmokter Sellerie ist, der dann irgendwie am Tisch aufgeschnitten wird, oder ob es halt dann wirklich gut gegrilltes Gemüse mit speziellen verwendeten Kohlen dann auch ist. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, was viele irgendwie flashen wird und auch umhauen wird, weil es dann wieder mit den Erwartungen spielt. Jeder hat eine Meinung dazu. Jeder kennt sich ja in Deutschland mit Grill. Wir haben ja 82 Millionen Grillprofis quasi. Wie Bundestrainer. Und wenn du dann aber mit einem Konzept um die Ecke kommst, ähnlich wie damals wie bei den Hotdogs, mit etwas, was die Leute vielleicht auf Anhieb gar nicht so richtig greifen und verstehen können, weil sie denken, ja wie, ist ja nur ein Grillrestaurant. Und dann zeigt man denen, was man eigentlich alles damit machen kann und wie vielschichtig das ist. Dann glaube ich, wird das etwas sein, was für viel Aufsehen erregen wird. Schon wieder ein Sprachfehler. Nicht rausschneiden, bitte.
Nee, hast du in dem Zuge dann auch ein Lieblings...
Der Wein.
Hast du in dem Zuge denn auch ein Lieblingsrezept, was du mit uns teilen kannst? Also du hast ja eben schon ein paar raffinierte Finessen irgendwie genannt, aber was du persönlich irgendwie gerne mal auf den Grill legst?
Also wenn ich zu Hause einen Grill anschmeiße, wie gesagt, ich bin halt immer ein Freund von großen Stücken Fleisch. Nicht hier irgendwie so ein kleines abgeschnittenes Entrecot und dann irgendwie so 200 Gramm auf dem Grill. Sondern was ich halt richtig gerne mache, sind halt so Rippen vom Rind, so Short Ribs und dann halt möglichst groß und dann lange mariniert und wirklich langsam erstmal auf den Smoker, dass sie vielleicht so die ersten 3-4 Stunden nur langsam garen und Geschmack annehmen und dann quasi das Finish dann irgendwie so bei 800, 900 Grad auf der heiß, richtig über dem Feuer. Habe ich schon öfter gemacht und das sorgt halt immer für Aufsehen, weil die Leute es so gar nicht kennen. Es ist super zeitintensiv, es ist super aufwendig. Deswegen sage ich ja, es ist halt spannend, weil man mit einem vermeintlich einfachen Thema eigentlich so viel mehr rausholen kann, als man es erwartet. Und die Short Trips, die ich mache, ich glaube, die sind schon ziemlich legendär. Vor allem irgendwie auch in der Football-Saison sonntags, wenn wir dann irgendwie einen Fernseher anschmeißen, Kumpels vorbeikommen, irgendwie Bier steht kalt, dann bin ich halt schon der Depp, der dann irgendwie auch immer am Grill steht und die Dinger zubereiten darf. Weil wenn du einmal damit anfängst, kann man auch nicht mehr aufhören, sie zu essen. Das ist Fluch und Segen zugleich.
Wir haben jetzt noch Fragen aus unserer Community mitgebracht. Wir hatten ja die Möglichkeit, euch gegeben, Fragen zu stellen. Die haben wir dann auch mitgenommen. Und ich fange mal mit der ersten Frage an. Die ist vielleicht ein bisschen kontrovers, aber was denkst du zu Kochshows und über TV-Köche?
Ja, ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt solche und solche, sowohl Köche als auch Sendungsformate. Es gibt ziemlich gute und es gibt ziemlich schlechte. Leider gibt es wenig zwischendrin. Ich selber bin ja ein Riesenfan von Kitchen Impossible. Finde es einfach super unterhaltsam, was da halt geschieht. Jetzt gibt es natürlich dann aber auch auf anderen Sendern Formate, die mich jetzt nicht so 100% abholen. Ja, will jetzt auch keine Namen richtig nennen, um mich da nicht irgendwie in die Nässe zu setzen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist eigentlich Kitchen Impossible das Einzige, was ich dann irgendwie auf einen Sonntagabend auch gucke, Flasche Wein aufmache oder ein Bierchen und das mir dann wirklich auch in voller Länge dann reinziehe. Weil die anderen Shows, die langweilen mich eigentlich schon relativ schnell. Und da gibt es auch wenig individuelle Konzepte, sondern ich habe immer das Gefühl, das wird ein bisschen abgekupfert aus anderen Ländern und dann wird es halt in Deutschland auch gemacht und mir fehlt da so ein bisschen, ja, Authentizität. Scheiße. Authentizität. Kriege ich nicht hin. Jan, sag das mal.
Mir fehlt da ein bisschen Originalität. Sagt
euch Originalität. Originalität. Originalität? Originalität. Ja. Mikrofon Checkup. 1, 2, 1, 2. Nein, also wie gesagt, bei den meisten Kochsendungen fehlt mir ein bisschen Originalität. So ein Scheiß!
Man muss dazu sagen, die 1,50 Abstand, die definieren wir ja anhand von Riesling.
Ja.
Also nicht, Fuck. Dass wir die nicht einhalten, aber das ist halt, wir trinken natürlich einen guten Wein dabei, wie es zum kulinarischen Podcast auch mit Abstand gehört. Hört man das gar
nicht? Jan hat gesagt, es ist vollkommen normal, dass ich nicht reden kann.
Okay, zur nächsten Frage aus der Community. Die kommt von der Leonie. Was ist deine Meinung zu Lieferando? Also Lieferando hat ja jetzt auch super geboomt während des Lockdowns. Also die Leute haben ja eher, anstatt selber zu kochen, sich irgendwas bestellt. Was ist deine Meinung dazu zu solchen Lieferkonzepten?
Endlich mal eine schöne Frage. Danke, danke Leonie. Nein, ich finde Lieferando, ja, ist ein zwiegespaltenes Thema. Ich habe mich auch ganz bewusst dazu oder dagegen entschieden, To-Go anzubieten, einfach auch aus dem Thema Nachhaltigkeit heraus. Unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. Und ich finde es ganz gut, dass die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie die Mitarbeiter bei diesen ganzen Lieferantendiensten irgendwie bezahlt werden und wie da das Personalwesen gehandelt wird, dann finde ich es eigentlich keine gute Sache. Da würde ich es eigentlich besser finden, wenn man sich selber auf den Weg zu den Restaurants macht und sich irgendwie das Essen dann abholt, anstatt da jetzt irgendwie noch so einen Knechtschaftsdienst irgendwie dazwischen zu schalten. Ist schwierig zu sagen. Also ich habe einmal in meinem Leben, glaube ich, bei Lieferando bestellt und ich würde es kein zweites Mal machen, ohne jetzt Lieferando dabei schlecht zu machen. Ich denke schon, dass es, wenn man in Gegenden gibt, wo vielleicht die Distanzen weiter sind und man nicht immer die Möglichkeit hat, irgendwie selber vielleicht irgendwo hinzukommen, wenn man vielleicht auch selber nicht mobil ist, vielleicht hat man ein gebrochenes Bein, hat nicht die Möglichkeit, um da irgendwie einen Lieferdienst zu haben. Ich denke schon, dass es da sinnvolle Möglichkeiten dann gibt. Aber ich selber würde es nicht in Anspruch nehmen und ich plädiere eigentlich auch dazu, eher selber zu den Restaurants zu fahren, um halt, wie gesagt, das zu umgehen. Das
ist auch eine spannende Einsicht, weil es, wie gesagt, gerade auch boomt während des Lockdowns. Viele bestellen sich ja auch was, um eben das Haus auch nicht zu verlassen. Die nächste Frage ist etwas weniger kontrovers, aber auch relativ spannend, und zwar das Stadt-Land-Gefälle, was es ja auch offensichtlich vielerorts gibt. Gibt es eine Berliner Bubble oder gibt es eine bestimmte Berliner Küche, quasi eine bestimmte Berliner Art, Gastronomie zu betreiben?
Eine Berliner Bubble ist schwierig. Ich glaube schon, dass es das gibt. Es gibt vor allem mit dem Nobel Hart und Schmutzig, aber auch damals mit dem ersten 1.0, also der damaligen Ausrichtung, aber auch dem Ernst schon Konzepte, die, glaube ich, sehr Berlin-typisch sind, die so andernorts in Deutschland nicht gibt und die aber auch nur in Berlin funktionieren. Das könnte man in München, Köln oder Hamburg, glaube ich, so nicht umsetzen. Von daher, ja, es gibt eine Berliner Bubble. Dieses Thema Regionalität, das ist schon etwas, was viele Berliner Köche, auch das Horvath mitunter, sehr stark mit aufgenommen haben, sehr stark gefördert haben, ja auch in Kooperation mit der Markthalle 9 damals irgendwie die Gemeinschaft gegründet haben, um einfach ihr Netzwerk zu erweitern. Was ich sehr positiv finde und was ich sehr gut finde, aber wenn man von Berliner Bubble spricht, dann würde ich schon Damen mit ansetzen wollen und denke, dass das etwas sehr Berlin-typisches ist. Was ansonsten Berlin-typisch ist, sind, glaube ich, Konzepte, die halt hier funktionieren, für die man schon Eier in der Hose auch braucht oder gute Eierstöcke, einfach weil sich das an einem anderen Standort so nicht umsetzen lassen würde. Und Berlin lebt ja auch von mutigen Konzepten, manchmal auch waghalsigen Entscheidungen, wie in der Corona-Pandemie ein Gourmet-Restaurant aufzumachen. Also ich kann mich schon vorstellen, dass halt dieser unternehmerische Mut und auch der Wille zum Risiko, dass das etwas sehr Berlin-typisches ist, auch für die Gastronomie.
Ja, und zur letzten Frage aus unserer Community, was halt eben darauf bezogen ist, wir hatten ja vorhin über gehobene Küche gesprochen und dass es halt eben vielleicht auch Leute ausschließen könnte oder bestimmte Vorurteile gibt. Und zwar haben wir da die Frage, ob es bei dir auch eine Männerportion gibt. Also ob du eine Männerportion am Start hast oder ob man nach dem Essen mit Zahnstochern und Pinzetten noch zu Mc's gehen muss. Also was ja auch dieses eben, was wir auch besprochen haben, dieses Vorurteil zu gehobener Küche ist, dass es halt viele Gänge, viel Zeit und wenig im Magen bedeutet.
Ja, ich weiß jetzt nicht, von wem die Frage genau kommt. Ich sag mal so, Wenn du 2,20 Meter groß bist und 190 Kilo wiegst, wirst du mit den Portionen, die ich mache, nicht satt werden. Das ist schon so. Auf der anderen Seite ist das Menü aber auch so aufgebaut, dass wenn man wirklich mit leeren Magen herkommt und das volle Menü isst und dazu irgendwie auch ein bisschen was trinkt, ich glaube nicht, dass man mich hungrig rausgeht. Und ich habe auch von vielen Stammgästen, die ich ja habe, auch noch nie gehört, dass jemand danach noch den Wunsch hatte, zu Meckes zu gehen. Aber ich verstehe die Frage hundertprozentig. Ich war vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war ich in Oslo gewesen, in 3-Sterne-Restaurant mit Kollegen und auch meinem ehemaligen Chef. Und nach 26 Gängen war der erste Weg, den wir dann gegangen sind, halt irgendwie zu Meckes, um uns irgendwie zwei Big Macs zu holen, weil halt Thorsten und ich, also mein ehemaliger Chef und ich, einfach noch riesen Knast hatten, weil wir nicht satt geworden sind. Und das darf natürlich nicht sein. Ich bin immer darauf bedacht, zu schauen, dass die Leute satt werden. Aber wenn das wirklich mal der Fall sein sollte, dass ich merke, irgendwie jemand braucht noch eine Portion, dann gibt es halt noch eine Portion. Ja, ich probiere dann schon irgendwie zu schauen, dass jeder glücklich ist. Das heißt nicht, dass es ein All-You-Can-Eat-Buffet wird, aber natürlich, ja, ich betreibe ein Restaurant. Auch da, ganz pragmatisch gesehen, ist meine Hauptaufgabe zu schauen, dass die Leute gesättigt sind. Ja, das ist schon wichtig. Aber ich kenne die Vorurteile mit der gehobenen Gastronomie und ich habe selber, wie gesagt, das schon auch öfter erlebt, dass man danach noch Hunger hatte. Es ist schwierig. Ja, ist schwierig. Da gibt es viele Restaurants, die wirklich arg kleine Portionen zu großen Preisen machen, wo man dann vielleicht auch noch lange Wartezeiten hat, was auch wieder einfach ein Punkt ist. Weil wenn du dann zwischen den Gängen 30 Minuten auf den nächsten Gang wartest, dann wird natürlich auch kein richtiges Sättigungsgefühl irgendwann eintreten. Und wir haben eigentlich so immer das Ziel für die 9 Gänge mit Begrüßungen bis zum Petit-Four, das so in 2 Stunden 25 bis 2,5 Stunden eigentlich durchzuhaben. Das heißt, du sitzt nicht wie in anderen Restaurants nur wie 4,5 Stunden, wie auf dem Flug irgendwie auf die Kanaren, sondern es ist schon wichtig, dass man auch irgendwie zügig isst. Und ich hasse das halt, wenn irgendwie so ein Leerlauf dann im Restaurant ist oder jeder auf seine Gänge wartet. Das muss schon so ein permanentes Rausballern sein. Das ist halt das, was ich unter schön essen gehe auch verstehe, weil ich finde halt warten super scheiße und ätzend. Das muss schnell gehen.
Muss ich dir auf jeden Fall zustimmen, weil das ist halt auch immer mein Pet-Peeve. Ich habe so ein prägendes Szenario so aus meiner Kindheit, wo wir mal so ein Silvestermenü mit meiner Familie gemacht haben und ich war halt so irgendwann völlig am Ende nach so ein paar Stunden mit 8 Gängen und ich war halt trotzdem nicht satt und das ist halt, finde ich, auch so, ich bin halt auch ein Schnellesser und ich bin auch so ungeduldig und ich sitze eher lieber noch nach dem letzten Gang noch ein paar Minuten im Restaurant und unterhalte mich, als so ständig in dieser Warteposition zu sein. Deswegen kann ich die Frage auch so quasi gut nachvollziehen und ich finde es halt auch spannend, wie du dann dazu stehst quasi.
Ja, ich finde es spannend. Also ich glaube, diese Fragen, die ja so recht einfach gestellt sind, da ist ja trotzdem irgendwie eine Vielschichtigkeit dabei. Ne? Also ich glaube, dieses TV-Köche, Kochshows, das kann man jetzt ja, warst ja glaube ich auch bei The Taste, zumindest mal nicht als Juror, sondern als Gastjuror. Und da heißt es, glaube ich, das ist ja auch dieses oftmals was Kontroverses, TV-Koch oder Koch, Künstler oder Handwerker. Kannst ja auch gerne mal sagen, wie du das einschätzt. Lieferando ist, glaube ich, dieses Lieferdienst und diese Marge, glaube ich, von 30% teilweise, die dieser Lieferdienst mitnimmt. Da kann man als Gastronom vielleicht auch gar nicht von leben. Stadt-Land ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz spannende Frage. Oder Berliner Bubble ist ja vielleicht auch dieses, darauf wollte ich eigentlich hinaus, ist ja vielleicht auch dieses Thema Landgastronomie und direkt in der Innenstadt. Also kann ich Themen in Berlin spielen, die ich vielleicht in München gar nicht spielen kann, aber kann ich vielleicht auch Themen hier spielen, die vielleicht auf dem Land ganz anders wahrgenommen werden. Ich denke mal, das ist mit Sicherheit so. Wie siehst du das? Glaubst du, die Gastronomie auf dem Land kann von der Stadt sogar noch was lernen oder ist es eher eine Rückbesinnung sogar?
Ja, ist schwierig. Ich habe mich damit auch lange auseinandergesetzt, weil ich ja auch eigentlich den Willen hatte. Wir wohnen ja auf dem Land und außerhalb von Berlin habe ich mich lange damit auseinandergesetzt, ob ich in Brandenburg vielleicht auch ein Restaurant etablieren könnte, was meinem Qualitätsanspruch gerecht wird, was meiner Art zu kochen und auch Service zu machen gerecht wird. Und da war für mich relativ schnell klar, nein, das geht nicht. Das geht, wenn du in Köln lebst und nach Bergisch Gladbach fährst, irgendwie in ein 3-Sterne-Restaurant funktioniert das. Das funktioniert auch, wenn du in München lebst und ein bisschen rausfährst. Aber Berlin ist sehr eigen. Manche Konzepte funktionieren ja hier schon nicht, wenn du eine Straße in der falschen Richtung lebst, weil dann einfach keine Gäste mehr kommen. Das heißt, es ist durch den Aufbau der Stadt und die Geschichte und die Historie dahinter ist es sehr schwierig, in gewissen Gegenden von Berlin zum Beispiel ein erfolgreiches Restaurant zu etablieren. Und das Gleiche geht halt aber dann dadurch auch für Brandenburg, weil von den Brandenburgern alleine zum Beispiel könntest du nicht leben. Da fehlt aber auch oftmals leider noch das kulinarische Verständnis für viele, aber auch einfach den Willen, den nötigen Preis für gutes Essen und guten Service zu bezahlen. Deswegen haben es in Brandenburg sehr viele Restaurants sehr, sehr schwer. Und die Illusion, dass man denkt, du wohnst in einer 3,5-Millionen-Stadt und die Leute kommen dann rausgefahren, das funktioniert einfach nicht, wenn die Leute noch nicht mal bereit sind, 10 Minuten mit dem Taxi innerhalb der Stadt irgendwo hinzufahren, um dort essen zu gehen. Ich weiß nicht, ob das, jetzt bin ich die meiste Zeit meines Lebens in Berlin gewesen und kenne mich mit der Berliner Gastroszene gut aus. Ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber ich glaube auch nicht, dass es in Hamburg funktionieren würde, wenn du in der City wohnst, dass du dann irgendwie eine Stunde rausfährst, da essen gehst und dann wieder eine Stunde wieder reinfährst. Die Arbeit macht sich keiner und deswegen ist es leider noch sehr, sehr schwierig. Ich habe es auch in meiner Zeit in Mecklenburg erlebt, dass es halt ein wunderschönes Hideaway-Spa war mit einem Sterne-Restaurant, aber die Belegungszahlen eigentlich katastrophal schlecht gewesen sind außerhalb der Saison, weil du einfach von den Menschen, die in der Umgebung leben, nicht leben kannst, nicht wirtschaftlich leben kannst. Das heißt, in der Saison wirst du überrannt und nach der Saison stirbst du quasi den Schönheitstod, weil es einfach nicht weitergeht. Und das ist tatsächlich schwierig. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre, weil es einfach viele ländliche Regionen in Deutschland gibt, die nicht nur wunderschön sind, die aber einfach auch riesengroßes kulinarisches Potenzial haben. Aber dazu müssten die Leute bereit sein, den nötigen Weg in Kauf zu nehmen. Und das sehe ich zumindest in Berlin und Umgebung sehe ich das nicht.
Sehr schönes Statement bekommen, bevor wir dann quasi in die letzte Fragerunde kommen, die tatsächlich auch nochmal auf Basis von euch auf Wiederhören Zuhörern, Hörern kommt. Ihr habt uns ja da fleißig Feedback gegeben und Fragen gestellt. Da machen wir gleich einfach mal so eine klassische, viele machen die zum Eingang, das finde ich langweilig, wir machen die gleich einfach zum Ende, so eine Entweder-Oder-Fragerunde. Aber was du gerade gesagt hast, da passt, glaube ich, ganz gut dazu. Gibt es sowas wie eine deutsche Kochidentität oder so eine deutsche, ja, die deutsche Gastronomie, so dieser französische Stil, den kennt man, italienische Küche sagt mir vielleicht auch noch ein bisschen was. Gibt es sowas in Deutschland und wie sind wir da international? Sind wir da eher, bleiben wir mal im Bild, sind wir da College Football oder NFL?
Wir bleiben im Football, ja, zumindest vom Wording. Es ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig, weil man irgendwie dann alles über einen Kamm scheren müsste, aber ich glaube nicht, dass es eine deutsche kulinarische Identität gibt. Die Skandinavier haben das sehr erfolgreich gemacht vor ein paar Jahren, die Spanier haben es gemacht. Es gibt natürlich eine italienische und eine französische Identität oder eine asiatische Identität. Wir Deutschen, wir sind irgendwie die Weltmeister im Kopieren. Das heißt, wir machen das sehr gut und teilweise vielleicht sogar besser als das Original, aber es bleibt halt irgendwie immer plakativ. Es ist nie irgendwie 100% authentisch. Jetzt muss man aber natürlich auch sehen, wie das zustande gekommen ist und nach 2 verlorenen Kriegen und der damit verbundenen Nahrungsmittelknappheit ist einfach viel auf der Strecke geblieben. Ja? Durch den Marshallplan war ja irgendwann dann die Devise, keiner muss mehr hungern. Und so sind wir ja irgendwie auch zu den Konservenweltmeistern geworden. Ich meine, wenn man in einen normalen Supermarkt geht und sich mal das Sortiment Frischgemüse zu Dosengemüse anschaut und was es da gibt, dann ist das schon wahrscheinlich ein Verhältnis von 80-20. Und das spricht halt für unsere Nation, dass wir unsere Autos mit besseren Dingen füttern, als wir uns selber füttern. Es ist, glaube ich, besser geworden und es wird besser werden. Und ich hoffe, dass sich da auch eine eigene Identität rauskristallisiert. Immerhin sind wir, glaube ich, nach Frankreich nach wie vor das Land mit den meisten Michelin-Sterne-Restaurants. Aber wie gesagt, entweder kochen wir halt Französisch, aber dann kochen wir halt Französisch, auch wenn es regionale Zutaten sind. Das ist keine, man kann es dann nicht als deutsche Küche betiteln. Oder aber man fängt halt wirklich an, auch wieder eine traditionsreiche deutsche Küche irgendwie auszubuddeln, irgendwie aus verloren gegangenen Gerichten und einfach das noch stärker in den Vordergrund zu rücken. Und das trauen sich viele noch nicht. Ich kann da natürlich für Berlin sprechen, so ein bisschen, weil es einfach eine Berliner Küche ist halt sehr, sehr schwierig, weil vor den Kriegen waren wir waren Preußen, wir waren Militärstaat. Ich würde mal sagen, dass Kulinarik in der Region noch nie die Rolle gespielt hat, die es hätte spielen sollen. Und dementsprechend muss man einfach dann gucken, wo die Wurzeln sind und die wieder freilegen und dann, ja, ich würde schon sagen, gemäßigt modernisieren, indem man einfach auch wieder vielleicht Traditionsrezepte ausbuddelt und zu einer eigenen Identität kommt. Aber wie gesagt, eine Identität richtet sich bei mir in meinem Kopf nicht nur nach der Regionalität, wo ich jetzt, sagen wir mal, das Schwein herbekomme, sondern dass es auch ein Gericht ist, was vielleicht die Wurzeln und die Tradition auch in der Region hat, so wie es halt jetzt in Bayern natürlich vermehrt der Fall ist oder halt in Baden-Württemberg, aber auch sogar noch ein bisschen mehr im Norden, wo es ja irgendwie auch gerade in Schleswig-Holstein, ja, und gut, jetzt wird jeder mit Lapskaus kennen, aber es gibt ja noch mehr. Und da gibt es schon eine ganz klare kulinarische Identität, die es zum Beispiel in Berlin wieder nicht gibt, die aber auch in vielen Teilen Ostdeutschlands einfach fehlt, aufgrund der Gegebenheiten zu DDR-Zeiten. Und wie gesagt, ich denke, es sollte von jedem ambitionierten Koch irgendwie Ziel sein, auch eine eigene Identität und eine deutsche Identität irgendwie mit in die Gerichte einfließen zu lassen, um einfach ja, uns alle damit zu stärken und zu fördern. Und nicht zu sagen, wir kochen jetzt nur asiatisch oder ich koche mexikanisch oder peruanisch, sondern wie gesagt, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man sich auch seiner Wurzeln bewusst ist und das viel mehr in den Fokus seines ganzen Daseins rückt.
Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir noch einige Fragen. Die erste Frage wäre, Wein oder Bier?
Wein oder Bier. Wenn wir das oder durch ein Untersetzen, bin ich damit d'accord. Da machen wir nämlich Wein und Bier. Sehr stimmungsabhängig. Beim Sport und beim Football würde ich eher zum Bier tendieren. Bei einem gemütlichen Abend zu Hause würde ich eher zu einer Flasche Wein tendieren.
Okay, nächste Frage. Wie gesagt, entweder oder. Also wir müssen uns jetzt für entweder oder entscheiden. Und wir sind jetzt bei Sterne-Restaurant oder Pommesbude.
Sterne-Restaurant auf jeden Fall.
Oh, jetzt ist es sehr schön. Ich bin da selber sehr ambivalent. Ich würde hoffen, dass ihr mir ein Und durchgehen lassen würdet, aber das muss ich jetzt auch nicht beantworten. Bekocht werden oder selber kochen?
Oh Mann, ey. Selber kochen.
Okay, nächste Frage. Menü oder à la carte?
Ich will immer das Menü und immer das Größte, was es gibt. Ich will immer, wenn ich irgendwo bin und es gibt ein Menü, will ich das volle Programm haben.
Die große Hafenrundfahrt für Björn sozusagen. Die letzte Frage, das kommt, glaube ich, dann auf den Wein oder auf den Bier am Vorabend an. Also wäre bei mir zumindest so, Frühstück oder Abendessen?
Ich esse kein Frühstück, von daher Abendessen.
Ich bin auch pro Abendessen und wenn überhaupt dann mal am Wochenende den Brunch, der sich dann komplett durchzieht. Aber das ist dann wahrscheinlich wie das Barbecue, über das wir gesprochen haben. Das ist dann irgendwas, was man zelebriert und nicht, um es möglichst schnell auf den Tisch zu kriegen. Wir haben, glaube ich, nichts mehr. Ich glaube, wir haben viele Ideen mitgenommen. Wir haben viel gehört von Björn, von seinem Konzept im Feld, was auch heißt, glaube ich, in Corona-Zeiten ein neues Restaurant zu eröffnen zwischen den beiden Lockdowns, was es auch heißt, im Grunde genommen, sich da Gedanken drüber zu machen, was die Zukunft der Gastronomie eigentlich auch angeht. Also wie bezahlen wir Mitarbeiterinnen, wie bezahlen wir Mitarbeiter und unser Team, wie stellen wir uns da auf, wo geht es dann vielleicht auch hin in Deutschland mit dem Essen gehen und was muss ich da noch tun? Ich sage aus meiner Sicht auf jeden Fall danke für diesen super spannenden Podcast. Danke, dass wir bei dir zu Gast sein durften im Feld. Ich übergebe kurz noch an Mareike. Und dann freue ich mich, dass ihr bei uns zugehört habt.
Wir waren jetzt ja quasi als Gastgeber zu Gast. Deswegen nochmal vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das, glaube ich, war, wir hätten noch viel länger reden können, aber es waren jetzt drei sehr spannende Folgen.
Ja, vielen lieben Dank für die Geduld, fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.